Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Rahel
und Yannick
und wir treten beide seit etwa 9 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf. In unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Und unsere heutige Gästin ist Naya Ditt. Sie ist 20 Jahre alt und die erste gebürtige Nürnbergerin, die wir zu Gast haben. Das ist schon mal für den lokalen Part hier sehr, sehr wichtig und schön. Und du lebst auch in Nürnberg für eine Ausbildung zur Erzieherin. Die machst du aber in Fürth. Außerdem bist du amtierende bayerische U20-Meisterin im Poetry Slam und warst auch schon mehrfach im Finale der deutschsprachigen U20-Meisterschaften. Und du hast, so wie ich, mit Poetry Slam angefangen, als du 15 warst. Das fand ich auch irgendwie einen coolen Fun Fact. Und wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie das ist, wenn man schon so früh anfängt mit dem Schreiben und mit dem auf der Bühne stehen. Und ich habe mich gefragt, was für ein Mensch du so warst mit 15, dass du dir gedacht hast, yo, ich gehe da jetzt mit meinen selbstgeschriebenen Texten auf die Bühne, ich mache das jetzt. Also wie kam das dazu und wo kam dieses Bedürfnis her, das zu machen?
Oh ja, da hast du wirklich alle Fun Facts ausgegraben. Ja, ich glaube mit 15, ich war sozial gar nicht mal so gut angebunden, aber trotzdem wollte ich immer diese Aufmerksamkeit haben und unbedingt über die Sachen erzählen, die mich beschäftigen. Da war ziemlich viel von dieser Teenager-Wut und die brauchte dann unbedingt einen Platz. Und genau den Platz habe ich da eben bei Poetry Slam dann gefunden und mich direkt erstmal schön übers Schulsystem aufgeregt. Und ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen weitergezogen.
Ja, ist so ein bisschen der Klassiker, ne, dass ich erstmal so über... Ja. Warst du nicht auch 15, Rahel, als du angefangen hast mit dem Auftreten? Wir waren alle 15.
Ja.
Wir sind, also da können wir jetzt richtig aus dem Nähkästchen plaudern, wie das so ist. Und gab es noch andere Emotionen außer der Wut, die dich so auf die Bühne getrieben haben?
Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder richtig schön Klischee, was einen so mit 15 so ein bisschen beschäftigt. Das habe ich jetzt auch schon von vielen in dem Alter dann noch gehört, dass man klar ziemlich viel durch die Pubertät so Trauerphasen durchlebt und weil man einfach super viel verarbeiten muss und so. Dann bin ich in der Zeit auch noch umgezogen mit meinen Eltern und klar kam dann mit diesem ersten Schulsystem-Aufregetext auch direkt der typische klassische Depressionstext, der aber auch wichtig ist und seine Bedeutung da voll hatte.
Hast du zuerst geschrieben und hast dann von dem Format erfahren, also Slam, und hast dann angefangen aufzutreten oder hast du mit dem Format erst angefangen zu schreiben?
Beides. Kennst du das, wenn du so einen Gedanken hast in deinem Kopf und dann hast du dieses Bedürfnis, den so richtig dramatisch auszudrücken? Und ich habe damals schon ganz gerne so ab und zu so Liebesromane gelesen. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss genau das, diese dramatischen Gedanken, die klingen viel zu cool, um die nicht aufzuschreiben. Und dann habe ich die immer aufgeschrieben und danach habe ich Lara Emma auf YouTube gesehen und halt von Poetry Slam erfahren. Und dann kam Pauline Füg alles so in ein paar Monaten zu mir in die Schule und hat eben erklärt, was das ist. Und dann hat es halt angefangen.
Ja.
Interessante finde ich, dass du das aber anscheinend auch gebraucht hast, dass so jemand mal zu dir kommt erstmal und dich so ein bisschen ermutigt, weil sowas bei mir auch. Ich habe im Inneren eigentlich schon gedacht, dass ich das kann und dass ich das auch will, aber ich war da, glaube ich, so ein bisschen so, ja, nee, also so ein bisschen so gewollt, cool und wollte deswegen nicht von mir aus quasi auf die Bühne gehen, sondern ich wollte so jemanden, der mich so ein bisschen ermutigt und auch mir da die Bestätigung gibt. War das bei dir auch so rein, beziehungsweise glaubt ihr beide und vor allem du, naja, dass das auch notwendig ist in dem Alter, dass man so an die Hand genommen wird und so ein bisschen auf die Bühne geschleppt wird?
Voll. Also ich glaube tatsächlich, dass das bei mir noch am wenigsten notwendig war, obwohl es ja offensichtlich notwendig war. Aber wenn ich jetzt auf die jetzt quasi, ich sag mal, nachfolgende U20-Generation schaue und mich da so vergleiche, dann brauchen die das immer noch oder wenn nicht sogar noch mehr. Und ich glaube, genau dafür ist ja auch dann die U20-Arbeit da, dass man dann eben den Menschen sagt, es muss nicht gut sein, es muss überhaupt keine Bedingungen erfüllen, es darf erstmal einfach da sein. Und genau das habe ich dann gebraucht, dass ich eben jetzt keinen Lara-Ermer-Text schreiben muss, sondern eben auch einfach mal auf diesen U20-Poetry-Slam gehen darf und genau das, was mich beschäftigt hat, einfach mal teilen darf.
Ja, bei mir war das irgendwie richtig anders, weil ich hatte, glaube ich, nicht so den Kontakt zu irgendeinem Ort oder so, wo es Slam-Workshops in dem Format gab. Also ich habe das Format eigentlich nur über einen Freund kennengelernt so und ich habe da schon so ein bisschen geschrieben, aber was tatsächlich ziemlich zeitgleich damit war oder kurz bevor ich das erste Mal aufgetreten bin, weil ich von dem Format erfahren habe, haben wir tatsächlich im Deutschunterricht Gedichte geschrieben und das fand ich ganz cool. Also es war jetzt nicht speziell auf Slam so fokussiert. So, wir haben dann zwar auch irgendein Slam-Video geguckt, ich glaube es war Julia Engelmann oder so, aber wir haben dann eben selber Gedichte geschrieben und ich glaube, das fand ich schon ganz cool, weil ich dachte, okay, ich schreibe schon immer irgendwie gerne, aber es hatte noch nie so eine richtige Form. Und auch zu merken, so, das wird sogar von der Lehrkraft im Deutschunterricht, wo wir uns eigentlich immer so auf Schulaufgaben vorbereiten, so zumindest für so 2-3 Doppelstunden mal irgendwie ermutigt, dass man so selber was zu Papier bringt, als Hausaufgabe irgendwie ein Gedicht schreibt und mitbringt und vorlesen darf, man will so. Und da habe ich, glaube ich, gemerkt, es haben nicht so super viele was vorgelesen, aber es hat mir irgendwie Spaß gemacht. So. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit fand ich richtig cool, dass mir so kurz zugehört wurde im Deutschunterricht, was ich vorlese. Und insofern ist das ja auch eine Form von Ermutigung gewesen. Genau, also ich meine, ich habe es trotzdem irgendwie auch auf die Bühne geschafft. So. Aber ich glaube, es wäre bestimmt auch noch schneller oder früher oder vielleicht auch selbstbewusster passiert, wenn ich noch in irgendwie einem Slam-Workshop oder so gewesen wäre oder wenn wir es in der Schule gehabt hätten. So.
Ja. Ich meine, man ist ja in dem Alter auch in einer super sensiblen Phase und ich glaube, da kann jeder kleine Spruch sofort das Ego sprengen. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass man da so am Anfang, auch wenn es ja teilweise auch nicht gut ist, oder es ist ja erstmal auch nicht gut so richtig, was man da schreibt am Anfang, aber ich glaube, man braucht da trotzdem so eine Lehrkraft oder irgendwie, der trotzdem das erkennt, dass man Spaß dran hat und dass es einem was bringt und dass man vielleicht auch so ein Fünkchen Talent oder so hat.
Ja.
Und da dann, obwohl es vielleicht am Anfang noch nicht gut ist, zu ermutigen und zu sagen, mach weiter, ist total wichtig und super, dass es da Leute gibt.
Stimmt, mir fällt auch gerade ein, ich glaube, mein Deutscher hat da gar nicht so explizit was zu meinen Gedichten oder so gesagt, aber ich glaube, er hat halt gemerkt, dass es mir irgendwie voll Spaß gemacht hat und hat mir dann nämlich erzählt, dass er irgendwie auch mal eine Schülerin hatte, die dann irgendwie auch so einen eigenen Gedichtband rausgebracht hat. Und ich weiß, dass das so eine der ersten Ideen so war, die ich in meinem Kopf hatte, wo ich dachte, ah, das kann man machen, so. Man muss nicht irgendwie erwachsen sein und damit sein Geld verdienen, sondern es gibt sogar vielleicht SchülerInnen, die schon irgendwie so viele Gedichte schreiben, dass sie ein ganzes Buch damit füllen. Und ich glaube, an dieser Idee habe ich mich richtig lang festgehalten. So.
Was ich mich jetzt frage, ist, ob, wenn man dann schreibt, ob das dann auch wieder auf die Emotionen eine Wirkung und einen Einfluss hat. Also du hast gesagt, du warst irgendwie wütend, dann bist du auf die Bühne gegangen, bist du deine Wut da losgeworden, hat sich das verstärkt, bist du danach so wie beim, als würdest du so einmal, keine Ahnung, Rage-Yoga machen und danach bist du wieder beruhigt.
Katharsis
war das Wort.
Oh, danke. Ja. Aber auch Rage-Yoga trifft's ja auch. Also.
Rage-Yoga, einfach Katharsis, 21. Jahrhundert.
Ja, ja.
Also was hat das dann mit dir gemacht, dass du dann auf einmal so eine Plattform hattest, wo du deine Emotionen verarbeiten konntest?
Also jetzt speziell auf die Wut bezogen, weiß ich noch ganz genau, ich hatte es nämlich genau andersrum als Rahel. Ich habe nicht immer so die beste Beziehung zu meiner Deutschlehrerin gehabt. Das war so eine ganz typische, Mensch, wenn da jetzt eine Alliteration mit dem Buchstaben F ist, dann steht das für Freiheit. Und ich habe es immer angeguckt, das können sie doch nicht ernst meinen, oder? Also es klingt schön, aber sie kann doch jetzt nicht wirklich der Meinung sein, dass das jetzt für Freiheit steht, weil das der Buchstabe F ist. Und dann diese Wut im Text zu verarbeiten, übers Schulsystem und ihr dann wiederum das zu spiegeln, das in ihrem Unterricht vorzutragen und mir genau von dieser Lehrerin dann anhören zu dürfen, Mensch, das ist ja toll, was du da machst. Und ich war so, ja, genau das. Und das hat sich natürlich super
gut angefühlt. Ich wollte einen Verweis. Ich wollte jetzt hier kein Lob.
Das war perfekt. Und genau das Gleiche, aber auch mit diesen Texten, wo es dann um Traurigkeit ging, wenn ich damals, was man halt hat mit 15, was einen so beschäftigt, wenn ich damals dann diese immense Trauer, die man halt in der Pubertät mal gespürt habe und dann mich von Songtexten inspirieren lassen habe, einen Text geschrieben habe, dann war das irgendwie, als hätte ich das umgewandelt und dann war es gleich gar nicht mehr so schlimm. Dann war das irgendwie okay, weil dann ist ja was Schönes draus entstanden. Und dann kam so dieser Selbstwert wieder zurück.
Was würdest du sagen, wie hat das dein Erwachsenwerden, dein Aufwachsen geprägt, dass du auch, also zum einen mit dem Schreiben auch dann groß geworden bist und vor allem auch so mit den Kontakten und mit der Slam-Szene an sich so?
Ich würde sagen, ich habe da so meine Rolle gefunden, weil ich immer das ganz oft das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an? Und dann bin ich so auch in die Ausbildung gerutscht. Aber man hat, glaube ich, manchmal so diesen Gedanken, vor allem als junger Mensch, was ist denn überhaupt der Sinn des Lebens? Und genau da habe ich das dann so ein bisschen für mich gefunden. Vor allem, weil ich dieses positive Feedback auch gespürt habe, gerade aus der U20-Szene und gedacht habe, boah, auf der Bühne, da bin ich gerne und da habe ich auch eine Bühnenpräsenz und da geht's nur um mich. Das war auch so ein bisschen so ein egoistisches Ding, glaube ich. Und genau das hat es mir dann mitgegeben, diesen Selbstwert und da zu wissen, da habe ich immer eine Rolle. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig und ich glaube, das hat sich jetzt so weiter durchgezogen, dass das was ist, was ich mache, was mich auch ausmacht.
Und hat es aber auch so Persönlichkeitseigenschaften von dir beeinflusst? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich deutlich besser in Referaten geworden bin, als ich dann so ab der 10. Klasse geslammt habe. Und ich glaube, mein Kolloquium, also mein mündliches Abitur, hat auch extrem profitiert. Und das sagen ja viele so, dass sie irgendwie vielleicht sogar extrovertierter geworden sind oder so. War das bei dir auch so? Also bist du ein anderer Mensch dann geworden, als du gewesen wärst, wenn du das nicht gemacht hättest?
Safe irgendwie, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie es ohne ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann weniger gut in Referaten oder so, ob jetzt aufgetreten wird, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass es mich so ein bisschen, wie gesagt, selbstbewusster werden lassen hat und dementsprechend auch selbstbewusster, wenn ich in anderen Gegenden quasi wie auf einer Bühne mich selber präsentiere. Ich glaube, genau das hat das sehr stark beeinflusst, wie ich mich selber darstelle.
Also ich weiß nicht, ob das dir oder beziehungsweise euch beiden auch so geht, aber ich habe bei mir eher das Gefühl, es geht so Hand in Hand damit, wer ich auch schon immer war. Also ich habe nicht den Eindruck, dass mir wegen Slam dann irgendwie Referate leichter gefallen sind, sondern dass ich schon immer gern, oder dass es schon immer was war, was mir relativ leicht gefallen ist, vor Leuten zu sprechen. Und dass es einfach schon immer Sinn ergeben hat, dass ich auf der Bühne stehe, seit da, wo ich das angefangen habe.
Also, dass du meinst, man hat nicht was Neues gefunden, sondern du oder man hat quasi sich selber auf eine Art gefunden.
Genau.
Und das war der Weg dahin.
Genau, also so, ja genau, dass es eher so ineinander greift. Also es ist was oft, glaube ich, Leute suggerieren, also mir gegenüber, euch gegenüber wahrscheinlich auch so dieses, ah ja, du kannst so gut Referate halten, aber klar, du machst ja auch Slam, daher kommt es. Und ich glaube, es ist nicht, dass es nur so in diese Richtung funktioniert, sondern ich bin schon immer ganz gut da drin, vor Menschen zu reden. Und das macht mir schon immer, zumindest macht mir schon immer Spaß. Und deswegen haben sich in meinem Leben die Sachen zusammengesammelt, die alle damit in irgendeiner Form zu tun haben. Deswegen mache ich Poetry Slam und deswegen bin ich auch immer besser darin geworden. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, das eine führt zum anderen, sondern also durch Slam kann ich gut sprechen, sondern es greift so irgendwie ineinander. Und weil ich gerne spreche, mache ich Slam und dadurch spreche ich besser. Und dann, wisst ihr, was ich meine? Und es ergibt einfach Sinn mit meiner ganzen Person, weil es mir Spaß macht, so, ja.
Voll, aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil man ja bei Slam über die Sachen spricht, die einen beschäftigen oder die man jetzt cool findet, sei es ob jetzt lustig oder ernst eher, und lernt sich so tief in ein Thema einzubringen und diese Redeart leidenschaftlich vorzutragen. Und ich glaube, dass das dann eben Hand in Hand einhergeht, wenn ich über was anderes dann quasi jetzt, ich denke gerade an den Elternabend bei mir im Hort, und dann da wiederum leidenschaftlich über diese anderen Sachen sprechen kann.
Ja.
Einfach weil ich jetzt lerne, dass das Sprechen und etwas Vortragen eben halt auch nicht langweilig ist.
Ja. Ich weiß, was du meinst. So, hast du auch das Gefühl, man wirkt dadurch dann sympathischer, so,
weil
man
voll. Voll.
Ja. Janik, du guckst so zögerlich.
Nee, ich wollte noch irgendwas fragen, aber mir fällt es gerade, glaube ich, nicht ein. Genau, es ging so in die Richtung, vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass ich schon, bevor ich mit Slam angefangen habe, wusste, dass ich irgendwie das schön finde, auf einer Bühne zu stehen oder irgendwie irgendwas machen will, was so ein kreatives Feuer ist. Und aber Poetry Slam kennt man ja nicht als junger Mensch so. Und bei mir war es dann, glaube ich, sehr lange einfach so Schauspieler, dass ich das eigentlich machen wollte. Und da wollte ich fragen, ob du das auch hattest, insofern, als du eigentlich was anderes künstlerisch machen wolltest und dann so zufällig kam halt Slam, ist hier über den Weg gelaufen. Könnt ihr damit relaten so?
Voll, ich wollte als kleines Kind, wollte ich mal berühmt sein und am liebsten wollte ich Sängerin werden.
Ja.
Und dann wollte ich auch zu The Voice Kids, aber da haben, ja gut, dann meine Eltern natürlich auch ein bisschen Riegel vorgeschoben und versucht mich als Kind auch natürlich auch leider zu schützen. all sowas halt, ne? Und ich glaube, genau da habe ich dann so mein Ventil gefunden, wo ich das eben machen kann.
Ja.
Schützen ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil U20 Slam hat ja zumindest so ein bisschen den Anspruch, dass Leute beim Aufwachsen auch so ein bisschen begleitet werden oder dass es zumindest nicht so ist wie bei Voice Kids, dass die ins kalte Wasser geworfen werden und so und denen versprochen wird, ihr werdet berühmt. Deswegen so vielleicht die Frage in Rückblick auf U20, bist du da froh, dass das so ein bisschen sicherer Rahmen gab oder war das manchmal auch ein bisschen unangenehm, weil das dann so einen pädagogischen Touch immer hatte, so, ja, ist halt U20 Slam und da gibt's dann Awareness und wir machen auch Rahmenprogramm und so, also wie würdest du es rückblickend bewerten, war das, hatte sich irgendwie eingeschränkt oder war das gut, dass es so ein bisschen Auffangbecken war?
Also in der Zeit, also ich bin ja jetzt gerade 20 Jahre alt, das heißt, ich bin quasi, das ist mein letztes U20 Jahr und da werde ich auch nicht mehr so mit Samthandschuhen angepackt. Aber damals noch, damals in den guten alten Zeiten, als ich reingekommen bin, da fand ich das natürlich richtig scheiße.
Ja.
Also da war ich so, oh Leute, und jetzt lasst mich doch mal auf die großen Bühnen und ich bin doch bereit und ich will doch so gerne und guck mal, und hier habe ich doch und da wollte ich immer mehr. Und warum hier Jugendschutz und das ist doch blöd und ich kann das alles vertragen, gib mir das härteste Feedback, das ihr habt und so und es gibt kein, ne? Ja, und jetzt, na klar, rückblickend bin ich so, ja, war schon gut.
Dass kein Koks hinter der Bühne zur Verfügung stand.
War schon toll, so dieses Ding mit dem Jugendschutz. Ja, ich finde das, also wie gesagt, das ist so ein bisschen wie wenn man dem 14-Jährigen sagt, tut mir leid, du kannst jetzt leider nicht bis 2 Uhr im Club bleiben und sau, es geht leider einfach nicht. Natürlich findet er das in dem Moment, wenn er das möchte, halt irgendwie blöd, aber mit 20 versteht das dann halt auch, dass es halt einfach irgendwo nicht geht. Und jetzt war es genau richtig, weil jetzt kann ich so langsam, so Stück für Stück diese Dinge machen und weiß vor allem auch selber, wann ich bereit bin, weil ich nicht nur mehr darauf achte, was ich jetzt alles unbedingt will, sondern weil ich jetzt auch darauf achte, was ich schaffen kann, was halt damals andere Personen für mich gemacht haben, wo sie geguckt haben, ist sie jetzt bereit dafür, kann sie das auch mental danach überhaupt verarbeiten, weil es ja auch super viele Reize sind jetzt bei Meisterschaften oder so, dass ich jetzt auch selber weiß, okay, ich möchte das unbedingt machen, aber kann ich das aktuell überhaupt handeln?
Also ich finde, das ist auch ein super schmaler Grad, weil also für Personen, die selber Nachwuchsarbeit machen und eben U20erinnen betreuen, weil es ja ganz oft auch zum Beispiel trotzdem schon volljährige Personen sind, aber es ist trotzdem so, was so die, weiß ich nicht, diese ganze entwicklungspsychologische Ebene angeht, ist so die ganze, zum Beispiel die Entwicklung im Gehirn, die psychoemotionale Entwicklung ist noch nicht fertig abgeschlossen. So, deswegen ist da vielleicht auch ein gewisser Schutzraum noch nötig und gleichzeitig, finde ich, ist die Grenze zu so einer Bevormundung eben auch voll schmal. Aber das ist ja, keine Ahnung, ist schön zu hören, dass du das auch so prinzipiell so empfindest, dass es rückblickend dich auch auf jeden Fall irgendwie geschützt hat. So, ich würde das auch für meine U20-Zeit genauso sagen. Vor allem, bevor ich 18 geworden bin ich, glaube ich, überhaupt nicht außerhalb von U20 Slams aufgetreten und das hat mir, glaube ich, richtig gut getan. Ich wusste auch richtig lange nicht, dass es Meisterschaften gibt und so.
Ich weiß noch, wie du in Erfurt 2019 bei der U20 Meisterschaft, wir waren da bei der 18 und du warst echt richtig genervt, dass es so Jugendherberg-mäßig ist oder so ein, dass es so ein Morgen, so ein, wie heißt das, Morgenprogramm gibt, wo man so Kennenlernspiele und so. Ich weiß, du hast es so richtig drüber aufgeregt, war so, ich skippe das, ich gehe da nicht hin.
Ich fand es richtig schlimm, ich glaube, es ist auch ein bisschen was Persönliches, weil ich einfach, glaube ich, diese 4 Tage oder 3 Tage sowieso so intensiv fand und mir das zu doll war, mit so viel Gleichaltrigen zusammen zu sein. Und ich glaube, ich habe den Punkt nicht so gesehen, warum ich das machen muss, wenn ich weiß, dass es für mich die 3 Tage schlimmer macht eigentlich, als sie sein müssten, weil ich halt weiß, was mir an bestimmter Stelle irgendwie gut tut, auch an Ruhe und an Rückzug so. Und ich glaube, das wäre das, was ich eher gebraucht hätte. Aber da ist eben die Frage, ja, wenn dann halt keiner mitmacht, dann ist es halt wieder nicht mehr der Schutzraum, der da ist, weil man irgendwie Netzwerk unter den U20ern herstellt. Also ich check das auch voll, warum das so gemacht wurde, dieses ganze Rahmenprogramm.
Ist so ein schmaler Grad, wie du gesagt hast.
Genau, es ist ein super schmaler Grad und ich glaube, man kann da nicht immer alle Personen genau in ihren Bedürfnissen abholen. Ich glaube, es geht eher um so Grundsätze, die man versuchen kann, oder so Grundbedingungen, die man versuchen kann zu schaffen. So. Aber genau, würdest du sagen, es gibt irgendwas, was du dir so rückblickend in Bezug auf deine U20-Zeit auf jeden Fall irgendwie anders gewünscht hättest? Also auf, keine Ahnung, von Meisterschaften bis Veranstaltungen oder, ja.
Oh Gott, ich muss das jetzt ganz vorsichtig ausdrücken. Ich bin damals mit meinen ersten Slams gestartet und habe sehr schnell sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also wirklich in Richtung mein erster Slam und ich habe den direkt gewonnen, weil es halt ein super, super kleiner Slam war. Ja. Und am Ende die Barleute dass die Jurywertungen machen mussten. Ja. Und die haben natürlich uns allen irgendwie 9er gegeben und dann habe ich 3 Zehner bekommen. Und das war so meine allererste Wertung, die ich in meinem Leben bekommen habe. Und ich war direkt so, boah, ich bin ja super krass. Also ich bin ja das Ultimo.
Also 10 ist ja das Höchste.
Ja, genau. Also besser geht's ja gar nicht. So, und dann, oh Gott, Yannick, das tut mir jetzt richtig leid. Dann bin ich auf den U20 Slam Erlangen gegangen, bin gegen den Yannick angetreten und der Yannick, der war halt 20. Und ich war halt 15.
Und hast
ich
ihn gewonnen?
Nee, du hast mich also radikal fertig gemacht, hast du mich. Und das, also.
Wieso entschuldigst du dich denn?
weil ich dann richtig sauer auf dich war. Weil ich richtig gedacht habe, ach Mann, und ich dachte, ich wäre richtig gut und warum das denn jetzt und so.
Aber das
und
ist ja auch krass, sorry, ganz kurz, aber man wird ja als 15-Jähriger mit einem 20-Jährigen verlieren. Das wird ja auch, das passiert in keinem Schulfach. So. Aber das ist vielleicht auch Teil von U20, dass man dann in einen Topf geworfen wird und sich dann eben mit allen vergleichen kann. So.
Man kann auch nicht übertreiben mit den so mit Samthandschuhen, die man anpacken, weil was soll man da machen? Soll man immer nur Wettbewerbe unter 14-Jährigen, unter 15-Jährigen? So? Das ist ja auch nicht gut. Und ich glaube gerade zum Beispiel so, ich meine, ich finde es schon schwierig, wo man sagt, bis wohin macht man U20? Sagt man, ist vielleicht wegen Corona, haben wir zum Beispiel auch bei unserem eigenen U20-Slam, beziehungsweise Next Generation Slam in Würzburg die Grenze ein bisschen hoch verlegt, weil wir gemerkt haben, es gibt viele 22-Jährige, die auftreten wollen, die genau diese Phase nicht mehr mitnehmen konnten bei U20-Slams wegen Corona. Aber an sich finde ich es ja auch cool, wenn man sagt, es gibt dann zum Beispiel so 15-, 16-Jährige, die vielleicht gerade anfangen und die treffen dann auch auf die 19-, 20-Jährigen und komme ja auch in Austausch mit denen. Also du bist ja jetzt auch jemand von den 20-Jährigen, die es jetzt schon länger machen. Und von dir lernen ja dann auch wieder 15, 16, werden auch sauer sein so, weil sie gegen dich antreten müssen. Aber so wird es dann immer so ein bisschen weitergegeben. Und also ich persönlich finde das auch eine schöne Dynamik, kann das irgendwie haben. Aber ich finde es voll schwierig, wo man da die Grenze zieht und wie man auch damit umgeht, weil es ist ein unfairer Vergleich. Also du machst jetzt seit 5 Jahren Slam und eine 15-jährige Person ist einfach gegen dich so raus.
Es ist richtig fies, aber ich finde, wenn man das anspricht, also ich habe das ganz oft jetzt inzwischen im Backstage, wenn ich wieder auf einer U20 irgendwie Meisterschaft oder Slam bin, das ist dann so, ja, weil jetzt alle Menschen auch aus meinem Jahrgang quasi quasi weg sind dann versuche ich mich mit den Jüngeren wieder zu vernetzen und man merkt schon, da ist einfach eine andere Dynamik da, weil die auch ein gutes Stück nochmal jünger sind, also gerade in dem Zeitraum machen ja 5 Jahre unfassbar viel aus und wenn dann halt ganz gerne kommt da mal so ein Satz so, Mensch, naja, du bist so selbstbewusst auf der Bühne inzwischen und dass man da auch einfach thematisiert, ja, ich mache das jetzt auch schon 5 Jahre. Das ist jetzt verglichen mit, was weiß ich, Pauline Füg halt gar nichts, aber in der U20-Szene ist das schon viel. Und wenn man da einfach sagt, hey, das ist okay, dass du dich da noch unsicher fühlst und vergleich dich da jetzt nicht vielleicht jetzt mit mir, oh Gott, das klingt schon wieder so selbstverliebt, aber halt im Sinne der U20-Szene, dass man das auch anspricht.
Du wolltest aber gerade noch sagen, was du vielleicht verändert hättest. Da habe ich dich unterbrochen, oder? Also das war bei der Geschichte, dass du, als du angefangen hast, voll das gute Feedback bekommen hast und dann irgendwie bei deinem zweiten Slam oder bei diesem einen Slam, wo ich da war, dann sauer warst oder gemerkt hast, so, oh, ich bin vielleicht doch nicht die krasseste, weil da gibt's noch einen Yannick Ambrose. Nein, Spaß. genau, ich wollte nur wissen, ob die Geschichte noch weiterging oder ob du noch erzählen wolltest, was du dir anders gewünscht hättest vielleicht.
Genau, ich glaube, aber das kann man ja nicht gut unbedingt verändern. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich nicht so schnell so ultimatives Feedback bekommen hätte, sondern wenn das einfach ein bisschen langsamer gegangen wäre. Vielleicht da einfach, wenn man für junge Menschen mehr Lesebühnen auch anbietet und sagt, hey, ihr könnt hier einfach vortragen, ihr bekommt auch Feedback, aber ihr bekommt Worte als Feedback oder Applaus als Feedback und dass man sich nicht direkt an Punkten aufhängt. Auf der anderen Seite habe ich auch genau diesen Schub vielleicht auch gebraucht, damit ich denke, oh, das, da bin ich gut drin, das will ich weitermachen.
Das
machst du auf jeden
Fall. Das ist auch wieder voll der schmale Grat. Das finde ich total spannend, weil bei mir war das so ein richtiger cozy Safe Space, dass wir in der Schule ein Wahlfach hatten, Poetry Slam. Wir haben uns jede Woche in diesem kleinen Kreis getroffen, Texte vorgelesen und richtig lang und ausführlich Feedback gegeben, einfach nur mit Wörtern. Und wenn es aber ewig jetzt so weitergegangen wäre, dann hätte ich jetzt vielleicht auch nicht den Ehrgeiz gehabt oder die Disziplin, mich wirklich dran zu setzen und dran zu bleiben, weil dafür braucht man dann eben mal so eine Bestätigung, so, boah, du machst das schon gut. Also das habe ich beides gebraucht. Nämlich, dass ich auch in meiner Schule von der Lehrerin das mal gesagt bekommen habe, oh, du solltest das machen. Oder dass eben der Lehrer mich da so bestärkt hat. Also genau, auch da wieder so die gute alte Balance aus irgendwie motivieren und aber gleichzeitig auch so ein bisschen auf dem Boden bleiben und das Feedback eben weniger über Wertung. Ich bin eh ein Freund von Applausabstimmung bei U20. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich wollte gerade sagen, also weil du es auch gesagt hast, naja, dass man eben zum Beispiel mit Worten Feedback gibt oder eben Applaus, ohne das jetzt absolut entscheiden zu wollen, was im Slam die bessere Bewertungsmethode ist, ob Applaus oder Punkte, weil so obviously variiert es voll. Und bei Meisterschaften geht's nicht mit Applaus und so. Aber eben zum Beispiel U20-Slams mit Applaus finde ich schon irgendwie ein ganz, ganz gutes Konzept, weil da ist ja auch immer noch eine Steigerung drin. Es gibt ja nicht den einen Applaus, wo man dann sagt, oh mein Gott, ich habe anscheinend alles erreicht. So.
Genau, ja. Es gibt nicht so dieses, ich muss jetzt eine 10-Punkte-Wertung haben.
Ja.
Die Frage ist ja auch, die ich mir immer stelle, ob da jetzt in der Poetry Slam Szene man so ein bisschen heuchlerisch ist, weil man immer so sagt, ja, the points are not the point, the point is poetry, ist so immer dieser Spruch. Und bei U20 ist es ja eigentlich sogar noch viel mehr, weil man wird so empowered und ermutigt und bekommt sehr schnell positives Feedback und es ist voll cool, dass du dich traust. Und dann gleichzeitig gibt es Meisterschaften. Es ist völlig klar, dass wenn man eine Meisterschaft gewinnt, man ein höheres Standing hat, mehr eingeladen wird und auch das sich potenziert und noch mehr positives Feedback bekommt. Also ich frage mich da manchmal, sollten wir nicht so ein bisschen ehrlicher sein und sagen so, ja, also es ist toll, dass alle Texte machen, aber dieses Spiel funktioniert folgendermaßen, wenn du gewinnst, wirst du mehr eingeladen und wenn du Meisterschaften gewinnst, dann finde ich Leute cooler. So ein bisschen provokant jetzt gesagt.
Ja, oder auch einfach, wenn du irgendwas quasi Besonderes machst, wenn du irgendwie den Abend quasi bereicherst, dann wirst du mehr eingeladen, wenn du auffällst, wirst du mehr eingeladen. Und ich fand das schon immer so, ich bin da ganz leidenschaftlich drüber, weil ich immer gedacht habe, so, ja, ihr lügt mich doch alle an. Also ich weiß, es gibt die Menschen in der U20-Szene, die wirklich auf Meisterschaften gehen und sagen, ich bin so glücklich, hier zu sein. Und ich finde, die sagen es aber immer gleichzeitig mit dem Satz, ich bin so glücklich, hier zu sein, denn ich werde eh nicht weiterkommen. Und
Ja, das ist
das
natürlich
so eine, auch schade irgendwo.
Ja, es ist so ein Selbstschutz, ne? Weil wenn du sagst, so, ich komme auf jeden Fall weiter und du kommst nicht weiter, dann denken alle so, okay, ja, der hatte ja ein großes Ego und dann und das willst du ja verhindern.
Ja.
Da sind auch ehrlich gesagt, also das ist meine Meinung, sagt es mal, ob ihr das auch so seht, sind U20erinnen meistens sogar ehrlicher damit, dass sie so oft auch sagen, so, ich bin schon aufgeregt, ich würde schon gerne ins Finale kommen, keine Ahnung. Und ich finde, es wird Ü20, wird es einfach, also bei regulären Meisterschaften und so, wird es noch doller, dass alle sagen, so, ja, mir ist voll egal.
Mach ich in einen Text so und dann bin ich raus.
Ja, also dieses Jahr wäre es eh zu doll gewesen. Ja. Also ich weiß nicht. Also nehmt ihr das auch so wahr? Weil ich weiß, das
kann gut sein, ja.
Ja gut, ich war noch nie auf einer richtigen Ü20-Meisterschaft. Also jetzt dann im Oktober ist fränkische Meisterschaft. Das ist meine erste Ü20-Meisterschaft. Mhm. Und ich bin dann gespannt, wie es ist. Aber wenn ich das so quasi im Nachhinein immer von den Menschen höre, mit denen ich dann auf einem Poetry Slam wieder bin, die gerade von den Meisterschaften kommen, dann klingt das manchmal gar nicht so unbedingt so, als wäre ihnen das alles so egal. Also ich glaube, wie du sagst, Janik, ist es, glaube ich, viel Selbstschutz. Mhm. Auch gar nicht unbedingt jetzt, wie es auf andere wirkt, dass man halt eben nicht so, ja, klar komme ich weiter, ne? Mhm. Sondern auch, dass man selber einfach sagt, okay, dann kann ich auch nicht enttäuscht sein. Weil die Meisterschaften, wo ich gedacht habe, boah, diesmal habe ich eine Chance, ich bin richtig gut vorbereitet. Wenn ich da das nicht geschafft habe, dann war ich wirklich ein bisschen traurig.
Ja, ich finde es aber total wichtig, da zu differenzieren, dass man voll enttäuscht sein kann und sagen kann, oh Mann, ich hätte mir gewünscht, weiterzukommen. Und dass man aber sich auch immer dessen bewusst ist, dass es nicht komplett in der eigenen Hand liegt.
Voll.
Also, weil sonst macht man sich ja wahnsinnig, wenn man nicht eben das so ein bisschen reflektiert, wie viele Faktoren es gibt, warum man ausscheidet oder weiterkommt, wie viel Glück da dazu gehört. Und auch, das zieht sich halt so ein bisschen durch, dieses Thema Balance. So. Also auch da finde ich das, glaube ich, wichtig, so ein bisschen so, ja, sich nicht irgendwie in die eigene Tasche zu lügen, sondern zugeben zu dürfen, man will das, man ist aufgeregt und aber auch nicht zu hart mit sich zu sein, wenn es nicht klappt, weil man weiß nicht warum.
Ja, ich meine, man kann sich auch solche Sätze wie dieses, ich freue mich dabei zu sein und so, weil, falls ich rausfliege, keine Ahnung, kann man sich ja auch selber sagen, um diesen Glaubenssatz zu verstärken bei sich selber, damit man dann wirklich auch sich trotzdem drüber freut, dabei gewesen zu sein, weil das ist ja vollkommen legitim, auch wenn man rausfliegt, das zu genießen, die Vernetzung, generell die Veranstaltung und so. Also deswegen sehe ich schon noch den Punkt, wieso das auch einfach gut tun kann, diese Sätze zu stärken. Und deswegen, ich finde es schwierig, wenn man generell mit anderen Slammern, aber vor allem mit jungen Slammern und U20ern, wenn man so denen ins Gesicht sagt, ist voll egal, wenn du nicht weiterkommst, dann interessiert sich keiner für dich so, weil dann verstärkt man das ja trotzdem, diese Dynamik in den Köpfen der U20ern so. Finde ich schon schade. Also,
ah, du meinst jetzt, wenn man ihnen quasi so
genau,
sagt,
also es
das ist wichtig, dass du weiterkommst.
Ja, es stimmt zwar vielleicht in Teilen so. Deswegen, ich sehe schon die Berechtigung von diesen Sätzen wie the points are not the point, weil natürlich sind die Punkte da und das wissen auch alle. Es ist ja nicht so, dass man den 20ern sagt, es geht um gar nichts, so, sondern man sagt ihnen so, ja, natürlich ist aufregend, es geht um was, du darfst aufgeregt sein, aber es geht nicht nur um die Punkte so, also als Ausdifferenzierung vielleicht so.
Und es ist halt, finde ich, auch voll die Chance, gerade mit jungen Menschen solche Sachen zu thematisieren wie Wettkampf oder so Ellenbogen, weil das wird auf alle Leute zukommen in der Gesellschaft, in der wir leben. So, also Bewerbungen funktionieren nur, weil andere den Job nicht bekommen, weil du dich besser präsentieren musst und besser bewertet wirst. Deswegen finde ich das eigentlich voll die Chance, die jungen Menschen so aufs Leben vorzubereiten. So, das wird auf dich zukommen und je früher du lernst, damit auf eine gute Art umzugehen, nämlich irgendwie schon so deinen Spaß nicht zu verlieren und dich auch nicht klein zu machen, so, aber gleichzeitig auch so andere nicht irgendwie mit dem Ellenbogen verdrängen müssen, dann ist es super wertvoll. Und das ist nämlich eine Sache, die, finde ich, richtig gut läuft bei U20, dass alle wissen, es ist ein Wettbewerb und alle auch irgendwie das ernst nehmen und weiterkommen wollen und aber auch total unterstützend sind und sich gegenseitig Feedback geben teilweise und sich aufbauen und so. Also eigentlich ist es doch genauso, wie es vielleicht sein sollte bei Erwachsenen im Alltag oder auf der Jobbörse und so, dass man gleichzeitig im Wettbewerb steht und trotzdem sich irgendwie supporten kann.
Das stimmt, bei uns ist wirklich zu allergrößten Teilen unfassbar mausig. Man gibt sich wirklich 5 Minuten, bevor man selber auf die Bühne geht, noch das totale Feedback und unterstützt sich da gegenseitig, fängt sich auch emotional auf. Und das ist wirklich Gold wert.
Gibt's was du so vermissen wirst oder vielleicht auch nicht vermissen wirst an U20 Slams und Veranstaltungen?
Ich weiß ja noch nicht ganz genau, wie es auch bei U20 Meisterschaften dann am Ende läuft. Ich glaube, ich werde Pauline ein bisschen als meine Slam-Mama vermissen. Aber sie geht ja nicht. Sie ist ja nicht weg oder so. Und ich bin ja auch dann immer noch, wir sind ja beide in Fürth, in Franken. Und ich denke, da sieht man sich noch oft genug. Und auch weil dann bei Ü20-Meisterschaften sehen wir uns ja dann auch wieder. Und ich glaube, diese Vernetzung, die wird bleiben. Aber es ist so ein bisschen wie man, wenn man nach einer Abschluss irgendwie fahrt oder eine Abschlussklasse hat und dann geht man von der Schule und die Lehrer, man arbeitet auf einmal mit ihnen, statt dass man von ihnen betreut wird. Und das finde ich, ist ein ganz großer Unterschied auf einmal. Und das ist voll der Übergang. Es ist auch irgendwie voll schön, dass ich jetzt so eine andere Rolle einnehme in der Slam-Szene. Mhm. Aber ich glaube, es wird auch ein bisschen schade sein, dass ich nicht mehr so betreut werde.
Ja. Was glaubst du, wird sich sonst noch so verändern? Weil ein Unterschied ist ja zum Beispiel so das Geschlechterverhältnis. Also bei U20 Slams gibt es viel mehr weibliche Auftretende. Die sind dann in der Minderheit. Also viele, vor allem weibliche Slammerinnen, schaffen den Sprung nicht so richtig auf Ü20 aus Gründen, die man jetzt diskutieren müsste.
Genau,
so.
Also da würde ich noch anfügen, so die schaffen diese Gap und diesen Sprung. Ich finde, also ja, aber oder er wird ihn
nicht ermöglicht,
aus irgendwelchen Gründen. So, genau.
So, ja.
Aber du trittst ja also gerade auch schon also viel bei normalen Slams auch auf, so die nicht U20 sind.
Aber meine Frage wäre so, wirst du anders wahrgenommen als Ü20-Slammerin im Vergleich zu wie du als U20-Slammerin wahrgenommen wurdest? Oder merkst du da so einen Unterschied?
Es wird auf einmal teilweise dann, ich will nicht sagen förmlicher, aber auf einmal schreibst du mal eine Rechnung oder so. Das war bei mir so ein fließender Übergang. Auf einmal musst du deine Fahrtkosten richtig ausrechnen und dann willst du ja fair gegenüber dem Veranstalter sein und sagen, dass dein Auto fast keinen Sprit verbraucht. Mhm. Und dann wiederum bist du ja aber auch so, ja, aber es gibt ja eine Fahrtkostenpauschale und wie bin ich denn jetzt quasi auch fair dem Veranstalter oder der Veranstalterin gegenüber, ohne dass ich mich klein machen muss. Und da bin ich gerade am Balance finden und herauszufinden, wie ich es schaffe, selbstbewusst aufzutreten und zu zeigen, hey, ich weiß, dass ich da auch was Cooles mache und ich möchte auch, dass das Ganze fair abläuft. Wenn ich nachts irgendwie, also wenn das weiter weg ist, dann wäre es cool, wenn ich dort übernachten kann, einfach damit ich auch sicher bin. Und gleichzeitig will ich aber auch verstehen, dass nicht jeder Slam diese Möglichkeiten hat und so. Und das herauszufinden, wie ich sowas fair gleichzeitig aber auch irgendwo förmlich, aber auch irgendwie freundlich, weil die Slam-Szene ist ja dann doch irgendwie sehr per Du und sehr liebevoll, weil ich auch viele Veranstalter noch nicht kenne und gar nicht so unbedingt bei jeder Organisation weiß, ist das jetzt, ich sag mal, eine Pauline, wo ich weiß, die achtet mehr auf meine Bedürfnisse als ich oder muss ich mich da eher groß machen und total auf mich achten? Und genau das gilt dann einfach herauszufinden, wo ich mich selber auch schützen muss und wo ich quasi auch sagen muss, das brauche ich jetzt.
Ja, ich weiß, was du meinst, weil es irgendwie so in Teilen Slam-Veranstaltungen auch die Szene so hochgradig professionalisiert sind irgendwie. Und einfach das so, ja, das sind ja schon so oft so Geschäftsbeziehungen.
Ja.
Und dann aber in Teilen eben, oder in Großteilen ist man dann aber trotzdem per Du und es sind so freundschaftliche Verhältnisse. Also es ist eigentlich so, ist es irgendwie so eine ganz schwierige Trennung zwischen Privat und Beruf und so. Also wie man das eigentlich oft nicht hat, weil keine Ahnung, es gibt vielleicht irgendwie Firmen und Unternehmen, wo man zwar seine KollegInnen und irgendwie Chefinnen und so duzt, aber irgendwie hat man trotzdem, ist es trotzdem klar, in welchem Rahmen, der Rahmen ist so abgesteckt, welche Art von Verhältnis man hat. So. Also ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Was vielleicht helfen könnte, noch professioneller zu werden, ist, wenn man zum Beispiel lernt, Texte vorzutragen, die man nicht selber geschrieben hat oder mit denen man auch überhaupt nichts anfangen kann. Und um das ein bisschen zu üben, spielen wir jetzt ein kleines
King
Spiel. Boah, da habe ich jetzt wirklich 2 Minuten lang schweigen müssen, damit ich nachdenken konnte, wie ich da jetzt weitermache. Das ist mir gelungen, dankeschön. Und genau, deswegen spielen wir jetzt ein Spiel, das heißt Slam-GPT oder Schreib mir einen Slam. Ich bin mir noch nicht sicher, wir können einfach beide Titel auch nehmen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe so einen kleinen Prompt notiert und naja, du musst helfen, diesen Prompt jetzt auszufüllen. Und dazu brauche ich dann jeweils Begriffe beziehungsweise ja, eine Emotion oder ich sag dir eben gleich, was du mir nennen musst. Und dann spuckt dir ChatGPT einen Slam-Text aus und du musst ihn dann so vortragen, als wäre es so dein eigener. Es ist ja auch zum Teil dein eigener und mal gucken, wie das funktioniert, wie professionell du bleiben kannst und wie sehr das dann wirklich nach einem actually Slam-Text. Wir machen das hier auch, um ein bisschen rauszufinden, ob ChatGPT irgendwann die Menschen überholt in den Leistungen. Also mal gucken, vielleicht wird das hier dein Meisterschaftstext für den Franken-Slam, der übrigens stattfindet am 4. Oktober in der Fürther Stadthalle. Da seht ihr und hört ihr tatsächlich alle 3 von uns, also sowohl Naya als auch mich. Ja. Wir treten da an und es gibt noch Tickets.
Ja.
Werbeblock vorbei. Okay, Naya, ich brauche von dir einmal eine Emotion.
Eine Emotion. Lass uns doch verliebt machen. Ich finde das so niedlich immer.
Und ein Organ.
Irgendwie ist mir in den Kopf gesprungen, gerade die Leber. Aber irgendwie glaube ich, das wird wild. Aber ich glaube, es wird gut wild.
Naja, manchmal ist es ja auch schön, wenn Texte so ein bisschen trashig sind, so ein bisschen. Also wir werden schauen.
Mal neue Wege, so gehen nicht immer die ausgetretenen Pfade.
Ja. Dann so ein typisches Thema für einen Poetry Slam Text. Was ist so ein klassisches Poetry Slam Thema?
Ich würde sagen, jeder hat einmal über Erwachsensein geschrieben.
Mhm.
Und fast jeder, aber naja, dann auch wieder nicht. Ja.
Ja, erwachsen werden ist schon, gerade als so 20erin.
Das ist wirklich, das ist Klassiker. Das
ist auch wichtig. Also, ja. Dann brauche ich so eine Red Flag. Das kann eine persönliche sein, das kann irgendeine random lustige sein. Was ist so eine Red Flag?
Oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt auch wieder ganz nischig.
Ja. Mhm. Wir können auch vielleicht so eine Red Flag im Slam Backstage, aber ich will es nicht in bestimmte Richtung lenken, aber das wäre eine Option, dass wir uns überlegen, was sind so Red Flags im Backstage.
Ich glaube, da fällt mir jetzt gar nicht
okay, dann mach einfach deinen alten Gedanken.
Ich dachte gerade an ohne Decke schlafen. Also das finde ich wirklich ein bisschen komisch.
Also die Red
sogar
Flag
im Sommer, du brauchst doch wenigstens so ein kleines Überziehdeckchen.
Ja, finde ich valid. Also das finde ich auch sehr sus, wie die U20erinnen sagen. Okay. Dann brauche ich ein literarisches Stilmittel.
Komm, dann machen wir mal Hyperbel. Wenn mein Deutschlehrer dazu hört, den ich hier die letzten Jahre in der Ausbildung hatte, der würde sich freuen. Mhm. Das war sein Lieblingsstilmittel. Alles
Kannst
ist
du
eine Hyperbel.
Hyperbel, für die, die das nicht wissen, kurz erklären.
Also ich war jetzt auch gar nicht immer so gut in Deutsch, Janik, aber ich würde jetzt erstmal sagen, es ist einfach eine Übertreibung.
Ja.
Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Das Wort ist selber an sich eine Hyperbel, weil das klingt, als wäre sowas richtig Komplexes.
Ja.
Und dann
ist
es einfach nur eine Übertreibung.
Und das Schöne ist, wenn dir dann nämlich im Deutschaufsatz nichts mehr einfällt, kannst du einfach irgendwas unterstreichen und sagen, also das ist ja eine Hyperbel, also das ist ja übertrieben jetzt.
Ja, hast du ein Lieblingsstilmittel für deine eigenen Texte?
Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, ich versuche einfach sehr viel über Flow zu arbeiten und dass es sich nicht unbedingt reimen muss, aber von den Silben her irgendwie Sinn macht, dass es sich schön anhört. Also ich bin ja auch relativ schnell meistens.
Ja. Dann brauche ich von dir eine Krankheit, jetzt nichts total Schweres, sondern weswegen man mal so einen Tag Arbeit ausfallen lässt, was so eine Krankheit, leichte Krankheit.
So eine gute Überforderung, aber das ist jetzt keine richtige Krankheit. Aber ich habe mich auch schon krank gemeldet, weil ich nur so ein bisschen erkältet war.
So eine Erkältung?
Ja.
Ja, das nehmen wir. Und ein Tier. Gerne
dein Frettchen.
Okay, das kam schnell.
Ja, eine große Leidenschaft. Ich liebe Frettchen.
Okay. Gott, ich bin sehr gespannt, was das rauskommt.
Sehr zusammengewürfelt.
Es wird vielleicht eher ein Comedy-Text. Naja, wir werden sehen. Es soll ein lyrischer Text dann werden. Das kann ich schon mal verraten. Es gibt ja auch lustige Lyrik.
Das ist ja nicht illegal.
Ich brauche noch eine Emotion. Zweite Emotion.
Dann lass uns da doch noch wütend machen.
Mhm. Dann brauche ich ein Gemüse.
Eine Zucchini. Wenn wir schon bei wütend sind. Ich finde Zucchini ist ganz komisch. Ein komisches Gemüse.
Und letzte Kategorie. Ich brauche ein Küchengerät. Das ist erwachsen.
Ein Pürierstab.
Oh.
Mhm. Ja.
Okay. Ich kopiere das und gebe das in den Chatbot ein. Und dann wird hier schon fleißig gearbeitet und ich werde dir diesen Text übergeben und vielleicht, Rahel, magst du derweil so eine kurze Anmoderation machen oder so. Es lädt gerade noch ein bisschen vielleicht. Es ist tatsächlich im Entstehen, im Entwerben. Aber Rahel, mach doch kurz noch eine Anmoderation, weil bis dahin ist es auch fertig. Und naja, soll möglichst wenig Zeit haben, das schon mal vorab zu lesen.
Ja, okay. soll ich dann noch so eine schöne Slam-Anmoderation machen?
Du kannst gerne eine Slam. Oder mach du eine Slam-Anmoderation, okay?
Ja. Also, das habe ich mir schon mal überlegt.
Ach, dann mach du
das
die Moderation. Okay, dann mach
ich moderiere einfach Naya an.
Ja, wir stellen uns vor,
du kannst
ja
dann deinen Text machen, moderieren.
Wir stellen uns vor, wir sind beim Franken-Slam. Ja. Okay, du bist im Backstage und Oliver Walter, aka Rahel Benisch, moderiert jetzt Naya Dit an.
Okay, ja. Liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserem neuen Poetry Slam Special Schlag die KI, so gut war Slam noch nie. Auf der Bühne als erste Poetin heute Abend, Naya Dit.
Hi, danke schön. Und zwar habe ich mich da letztens ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Ex-Freund. Das ist ja auch wichtig, dass man das alles einmal verarbeitet. Und ich dachte, wenn mir heute ganz viele Menschen hier zuhören, dann dachte ich, einmal schön meine Traumata verarbeiten. Das heißt Spoken Word für Naya Dit und das geht so.
Der Titel des Textes.
Hallo, meine verliebte Leber. Ja, genau du. Dieses pulsierende Organ, das sich nicht damit zufrieden gibt, bloß Blut zu filtern. Nein, du filterst meine Jugendträume, meine Rückschläge, meine Sehnsüchte und verwandelst sie in eine bittere Galle namens Erwachsenwerden. Erwachsenwerden, was für ein Wort. Es klingt nach Steuererklärung, nach Verantwortung, nach Montagmorden ohne Snooze-Taste. Und doch, in dir, meine verliebte Leber, schimmert ein Rest von Rebellion. Ein Rest, der schreit Nein. Ich will nicht brav werden. Ich will brennen, ich will taumeln, ich will übertreiben, 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 bis selbst die Hyperbel nach Luft schnappt. Und dann stolpe ich in die Welt hinaus und sehe Menschen. Menschen, die ohne Decke schlafen. Ohne Decke! Wie kann man so leben? Das ist kein Lifestyle, das ist Apokalypse, das ist der Untergang der Menschheit, der Beweis, dass unsere Zivilisation bröckelt. Wie eine Instant-Nudel nach 3 Sekunden im kochenden Wasser. Hyperbel? Vielleicht. Aber ich schwöre, wer ohne Decke schläft, der wird auch ohne Herz träumen. Und während ich so tobe, merke ich, wie lächerlich ich bin. Wie ein erkältetes Frettchen, das im Schatten seiner Taschentücher die Welt retten will. Schniefend, fauchend, aber immerhin ehrlich. Doch ehrlich gesagt, da steckt Wut in mir. Eine Wut, die klingt wie eine wütende Zucchini. Du machst mir wirklich schwer, Janik.
Du machst das wahnsinnig gut.
Eine Zucchini, ja, stell dir das vor. Eine Zucchini, die sich weigert, geschnitten, püriert oder angebraten zu werden. Sie brüllt, sie bäumt sich auf, ihre grüne Haut vibriert, ihr Fruchtfleisch erzittert und ich imitiere sie. Schreiend, lachend, bis das Publikum nicht mehr weiß, ob es Gemüse oder Mensch applaudiert. Aber am Ende, am pathetischen, überhärten Ende, da rufe ich euch zu. Schaut, schaut die Küchengeräte an. Seht die Helden unserer Gegenwart. Die Ritter aus Edelstahl, lasst uns mehr wie Pürierstäbe sein, unerschütterlich drehend und kaputt barattend bereit, aus jeder Zucchini eine Suppe der Hoffnung zu machen. Lasst uns wirbeln, lasst uns mixen, lasst uns das Chaos zerschlagen, bis die Welt, unsere verliebte Leber, endlich sämig wird.
Das war Naya Ditt.
Das Publikum heult und Tränen der Freude.
Wir sehen eine 9,9. Wow, also ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil das ist besser als meine U20-Texte, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch
besser als meine U20-Texte, ja. Also ich würde sagen, nächstes Slam-Team, ChatGPT und Naya Ditt.
Ja.
Aber was ist denn da los bei Bis die Welt endlich sämig wird?
Sämig ist einfach ein tolles Wort.
Ja, die soll einfach cremig auf der Zunge zergehen.
Und ich würde sagen, Naya, du hast diesen Professionalitätstest souverän.
Auf jeden Fall.
Weil so wie ich mich hier gerade beömmelt habe, ja, hätte ich nicht so ernst bleiben können. Ja, also ich frage mich, glaubt ihr, das wird jetzt zunehmend passieren, dass Leute so, also nicht 1:1, aber so Texte mit KI, ChatGPT schreiben auf
Slam? Ja, also man darf halt nicht, muss halt eigentlich darf selbst halt geschrieben nicht sein. Mhm. Ist halt eigentlich.
Da ist aber immer die Frage, ne, wie will man das dann nachvollziehen und so? Ja.
Und was ist schon selbst geschrieben? Ja. Also ist schon also Reim... Suche übers Internet, so, das ist ja auch schon hilfsmitteltheoretisch, aber ich bin ganz ehrlich, ich mache das.
Ja,
teilweise. Ich hoffe, meine Titel werden mir jetzt nicht aberkannt. Also
ich habe ein rein Wörterbuch zu Hause noch.
Na klar.
Noch ganz physisch und altmodisch.
Ja, wir hören gleich einen eigenen Text von dir, dann können wir das mal ein bisschen vergleichen. Also das, ich glaube, da kann ChatGPT noch nicht ganz mithalten, bin ich ganz ehrlich. Aber davor wollten wir noch so ein bisschen auch, wir haben es schon ein bisschen anklingen lassen, über so Wettbewerb und Leistungsdruck und so weiter sprechen. Und eine Frage, die mich interessieren würde, wäre, ob dieser Wettbewerb auch einen positiven Effekt hat auf deine Performance, deine Texte, ob das die sogar besser macht oder stresst es sich alles nur?
Es macht sie dolle besser. Manchmal wünschte ich, es wäre nicht so. Klar, man möchte eigentlich einfach nur aus der intrinsischen Motivation selber schreiben. Aber es ist einfach nicht so. Natürlich, gerade als ehrgeizige Person, die ich halt einfach leider bin, ist es wirklich so, dass wenn ich nach einer Meisterschaft nach Hause komme und wenn ich vor allem denke, oh, jetzt hat's knapp nicht gereicht, dass ich mich dann frage, warum? Weil ich ganz oft dieses Problem habe, es gibt eben Menschen, die schreiben viel politisch. Oder ganz, ganz, ganz stark emotional. Und ich bin durchaus in meinen Texten sehr emotional, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und das heißt, ich catche nicht so mit diesem Umweltthema zum Beispiel. Da kann ich einfach da kann ich nicht so gut drüber schreiben. Und ich catche mit sehr Nischenthemen, mit sehr persönlichen Themen. Und dadurch, dass die Jury halt, ich sag mal, quasi wahllos ausgewählt ist, passiert es mir einfach, dass ich dann quasi in der Jury dann Menschen sitzen habe, die dann mit meinem Thema vielleicht nichts anfangen können. Und das heißt, dann habe ich mich öfter mal gefragt, okay, ich brauche irgendetwas, wo man wirklich denkt, boah, also das bleibt mir jetzt im Kopf oder das Thema war jetzt vielleicht nicht meins, aber wie sie es ausgearbeitet hat, fand ich so interessant, dass ich es wiederum jetzt wieder gut bewerten muss oder möchte. Mhm. Das ist klar, das ist irgendwo schade, dass man dann so sehr nach dieser äußeren Validation geht. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Mhm. Und das hat aber meine Texte im Endeffekt verbessert, weil ich dann versucht habe, performativer zu werden. Weil ich dann versucht habe, das Ganze ein bisschen mehr wie ein Theater aufzuziehen. Ich habe einen Text, da spreche ich mit meinem Kobold, der auf meiner Schulter sitzt und gebe dem tatsächlich auch eine Stimme, was halt super ist für einen Einstieg, direkt erstmal meine Stimme zu verstellen. Dann gucken sogar die Kinder halt erstmal hoch, weil die so, oh ja, und jetzt klingt's erstmal lustig. Oder jetzt in den Text, den ich dann euch heute zeigen darf, das kann ich hier leider nicht machen, aber da springe ich auf der Bühne rum, als hätte ich einen Tobsuchtsanfall. Und das vergisst man so schnell nicht. Und das hätte ich vielleicht sonst nicht gemacht.
Mhm. Also, okay, das heißt, du steckst nochmal anders oder mehr Arbeit in deine Texte, dann auch vor allem in die Performance, weil du im Wettbewerb stehst. Aber würdest du trotzdem vielleicht andere Texte schreiben, wenn du nicht immer in diesem Wettbewerb wärst? Oder also, wie hat sich das so entwickelt?
Ich glaube, wenn ich quasi mehr, ich sag mal, Lesebühnen machen würde, wenn ich nicht in einem Kontext wäre, wo die Sachen verglichen werden würden, dann würde ich, glaube ich, mehr Gedichte schreiben. Dann würde ich mehr ruhige Lyrik schreiben. Lyrik, die auch anstrengend ist. Das weiß ich noch mit 16 so, dann, als ich so meine ersten Jahre in der Slam-Szene hatte. Da hatte ich immer das Problem, dass meine Lyrik, ich fand sie sehr schön, aber sie war anstrengend. Also da war ziemlich viel das, was Metaphern. Metaphern waren da viel drin. Das ist das Stilmittel. Da hatte ich dann einfach das Problem, dass wenn Menschen das einmal 5 Minuten lang gehört haben, die Zeit nicht da war, um das schnell genug zu verarbeiten, zu verstehen und am Ende dann auch noch bewerten zu können. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich mir mehr Mühe für meine Lyrik gegeben und mich da mehr weiterentwickelt, statt auf dieses Spoken Word zu gehen.
Aber ist das auch ein bisschen ein Struggle, dass du das Gefühl hast, du würdest gerne anders schreiben, aber jetzt musst du, damit so ein bisschen Bühnen- und Publikum tauglicher ist, in eine andere Richtung gehen, als du dir eigentlich wünschst? Oder ergänzt sich das auch, dass du das Gefühl hast, ich habe Bock, mehr so Spoken-Word-Performance-Sachen auszuprobieren und ich weiß auch, dass das besser ankommt? Und dann ist es so eine Ergänzung, die sich gegenseitig so bestärkt?
Ich glaube eher das Zweite. Also es macht mir super viel Spaß, Lyrik zu schreiben, aber ich finde es auch nicht schade, wenn ich es mal länger nicht. Also diese, ich sage jetzt wirklich dieses Hardcore-Lyrik, nenne ich das immer, wo es wirklich was ein bisschen anstrengend wird manchmal. Es tut mir auch nicht weh, wenn ich es länger nicht mache. Ich mache das aber gerne so, dass ich zum Beispiel immer wieder kleine Lyrikzeilen in einem wirklich stark performativen Text habe, damit auch wieder ruhige Abstände drin sind oder so. Aber dieses Performance-lastig macht mir einfach ultra Spaß, da mich einmal teilweise auch ein bisschen zum Affen zu machen und dem Ganzen noch eine andere Note zu geben. Das finde ich sehr cool.
Wie bereitest du dich da auf Auftritte vor? Weil so der Schreibprozess, der findet ja offensichtlich auf jeden Fall vorher statt. Aber studierst du deine Performance auch vorher ein? Oder wann bereitest du deine Performance vor? Erst mit den ersten Auftritten oder schon davor?
Teils, teils. Mhm. Also ich mache ja immer alles auswendig eigentlich. Ich lerne es aber nicht aktiv auswendig. Mhm. Also ich habe es geschrieben und dadurch, dass ich viel Reim habe, viel Flow habe, ist es ein bisschen wie ein Songtext. Der Großteil ist dann eh schon drin. Und dann mache ich es meistens so, dass ich ein, zwei Mal mit Textblatt auf die Bühne gehe und beim dritten Mal ist es dann nur noch in der Hosentasche und ich bin es daheim ein, zwei Mal durchgegangen und dann geht es auswendig. Das heißt, das ist so der eine Satz, Teil, dass ich es immer auswendig lerne. Und dann beim Schreiben denke ich mir diese großen Performance-Elemente aus. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich rede jetzt mit meinem Kobold. Das passiert schon beim Schreiben. Und da weiß ich dann auch schon, okay, der kriegt eine Stimme und etc. Da habe ich mich am Nachmittag hingesetzt und Stimmen ausprobiert. Das war wild, glaube ich. Und dann habe ich aber nochmal, dass ich so Gesten und so überlege ich mir dann meistens, wenn ich es das erste Mal auswendig gemacht habe, mache ich das meistens auf der Bühne, so ein bisschen, wie es mir gerade passt. Und so richtig, dass ich mir überlege, welche Geste mache ich genau wann, wie time ich das alles, das mache ich eigentlich nur noch bei Meisterschaften, sonst mache ich das alles nach Bauchgefühl.
Ja, geht mir, glaube ich, ähnlich. Ich brauche auch richtig viele Auftritte mit dem Text, bis ich das Gefühl habe, das ist so richtig stimmig und das sitzt. Geht dir das hier auch so? Ja. Oder? Ja. Also ich finde, das ist so ein so ein Learning-by-Doing-Prozess, wenn man viel Performance macht. Würdest du, wenn du dich entscheiden müsstest, also du darfst nur noch Lyrik vortragen, aber du liest es immer vom Blatt ab, oder immer auswendig, aber es muss Prosa sein. Also was ist dir wichtiger, die Textgattung, dass es Lyrik ist oder dass du performen und gestikulieren und so weiter machen darfst?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich vollkommen Prosa schreiben kann, weil Lyrik ist es ja schon auch noch nicht mal, wenn es reimt, sondern einfach nur, wenn es quasi, ich sag mal, einen Versen hat oder so. Mhm. Und ich glaube, dann würde ich sogar lieber ablesen, aber Lyrik. Mhm. Weil das brauche ich. Ich brauche so meine Struktur, ich brauche Strophen oder so. Mhm. Ja.
Also ich check schon, es gibt auch bei dir, wie du auch gerade beschrieben hast, schon irgendwie eine Range so zwischen, du könntest auch noch vielleicht ernst, also thematisch ernstere und vielleicht auch noch von der Sprache vielleicht noch anspruchsvollere Lyrik machen. Aber du machst ja trotzdem auch in den Texten, die du jetzt oft machst, die sehr performance-stark sind, hast du ja trotzdem oft sehr persönliche, eher ernstere Themen vielleicht. Und das sind trotzdem vielleicht welche von den anspruchsvolleren Texten oft, die so auf Slammin passieren. Wie geht's dir damit, immer auf der Bühne zu stehen mit deinen persönlichen Themen und auch immer in vielen Line-Ups oft so die eine ernste lyrische Poetin zu sein? So? Also dieses Image, wie geht's dir damit?
Inzwischen belastet mich das gar nicht mehr, weil ich inzwischen sind das Themen, mit denen ich so, wie ich sie vortrage, abgeschlossen habe. Also so, wie ich sie vortrage, mag, also ich habe zum Beispiel einen Text über eine Zwangsstörung, klar habe ich diese Zwangsstörung immer noch und manchmal beschäftigt die mich, aber so, wie ich damit auf die Bühne gehe, ist das abgeschlossen für mich. Auf der Bühne habe ich dieses Gefühl dann nicht. Auf der Bühne ist das nur Performance. Das stört mich gar nicht mehr. Als ich noch einen Ticken jünger war, habe ich noch nicht so viel Performance gemacht. Da habe ich wirklich noch dieses typische U20. Ich rede jetzt über Depression und der ganze Text handelt darum, wie schlimm das ist. Mhm. Und im U20-Bereich war das gar kein Problem, weil da machen das auch einfach viele. Da ist man nicht die einzige Person. Ja. Ich weiß aber auch, wenn ich das jetzt noch machen würde, wenn ich jetzt nicht quasi dieses Performance-Element habe, um das auszugleichen, ich habe jetzt schon auch von anderen Menschen im Line-Up gehört, wo ich dann auch versuche, das ein bisschen irgendwie aufzufangen. Dieses typische, das geht doch nicht, das ist zu anstrengend fürs Publikum und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Irgendwo hat es aber auch seine Daseinsberechtigung, diese klassischen Depressionstexte, die auch nicht mehr schön werden. Mhm. Das ist ja auch irgendwo der Punkt dahinter. Ich glaube, wenn ich das immer noch machen würde, dann würde mich das vielleicht schon insofern belasten, weil ich halt weiß, dass andere Menschen davon vielleicht nicht so angetan sind jetzt. Mhm. Und ich, das ist ja irgendwo leider mein Ding, dass ich schon ehrgeizig schon ein bisschen nach dieser Anerkennung strebe da. Und die würde ich dann weniger bekommen. Vielleicht würde mich das dann belasten. Aber ich glaube, da habe ich ganz gut meine Mischung gefunden zwischen diesen Performance und doch persönlichen Themen. Mhm.
Wenn ihr jetzt sehr gespannt seid, wie sich so Texte von Naya Did anhören, dann haben wir eine gute Nachricht für euch, denn Naya hat einen ihrer Texte mitgebracht. Leider fehlt im Radio oder wenn man es eben als Podcast hört, so ein bisschen der Performance-Teil, aber den könnt ihr ja vielleicht euch einfach mitdenken oder eurer Fantasie freien Lauf lassen, beziehungsweise vielleicht gibt es den Text auch irgendwo auf YouTube oder so.
Den nicht.
Aber dann müsst ihr einfach mal gucken, ob ihr mal Naya live sehen könnt.
Genau, und die Bühne gehört dir.
Okay, hi. Also das ist ein Text, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Denn, wie ihr vorhin gehört habt, ich stehe jetzt schon ein bisschen länger auf Bühnen und dann kommt eben dieser Leistungsdruck. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ganz kurz, da vielleicht noch wichtig zu wissen, es gibt eben nicht nur Slams bei denen mit Applausabstimmung, sondern auch Slams mit Jurywertung. Und da gibt es dann meistens so 5 Wertungen, wovon eben oben und unten immer gestrichen wird, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Das ist einfach nur wichtig. Ansonsten heißt der Text, ich werde gut genug sein. Und der geht ungefähr so. Nein, es geht nicht um dich. Ich bin ständig nur sauer und das meistens auf mich und ich gebe mir doch Mühe, doch ich schaffe es nicht, denn ich bin ständig nur sauer und das meistens auf mich. Oder mein Leben oder wie ich es lebe oder darauf, wie ich gehe oder wie ich ausschaue, wenn ich mich im Spiegel sehe, wenn ich zum 10. Mal meine Texte durchgehe. Oder darauf, wie alle mich anschauen oder auf die Art, wie ich alles verhaue, weil ich mir selber nichts zutraue. Na? Habt ihr auch gerade gedacht, dass ich langweilig bin? Ich hab euch ertappt? Nicht. Bin ich euch zu durchschnittlich, zu klein und zu leise, die Reime zu klar? Wer sagt denn, was der künstlerische Durchschnitt ist? Kunst ist gut, wenn sie etwas auslöst. Es gilt, Gefühle metaphorisch beschreiben und wenn Worte nicht reichen, muss sie Anpassungsleistung betreiben und dafür gibt es Grenzbereiche. Aber wenn ich jetzt was Besonderes mache, wo ist diese Grenze, dass ihr mich auslacht? An welchem Punkt beginnt Fremdscham? An welchem Punkt bin ich zu originell und ihr zu schweigsam? Wie kann ich außergewöhnlich sein, ohne außerhalb eurer Gewohnheit zu sein? Wie bin ich groß und bedrohlich und dennoch dankbar und klein? Wie sehr falle ich in die Norm, ohne ein Klischee zu beschreiben? Ich trete also auf die Bühne, lächelnd. Authentizität gilt es zu wahren. Es soll so wirken, als wäre mir eure Meinung egal. Aber, bescheiden bin ich natürlich, ich nehme Feedback an, aber weh tut es mir nicht. Doch Applaus ist das Brot von uns Künstlern. Ich vermauere meine Texte in Reimen, gehe unter in Bemühungen, Lyrik und Metrum und ihr schaut in die Augen der Kunst, doch ihr steht nur dort unten.
Ihr wartet und wartet auf mich, auf mein Leiden, meine Lust, meine Emotionen, auf Licht. Ihr wartet nur drauf, dass ein Gefühl euch erwischt. Und welche Rolle trage dabei ich? Wie sehr muss ich mein Ich ausschöpfen, um eurer Lust zu umgarnen? Und wer kann ich sein, wenn ich nicht sein darf, was alle anderen schon waren? Genug, ich bin nicht gut genug, zu originell, zu schweigsam, zu laut, zu leise, die zweite. Aber das habt ihr gar nicht gedacht, nicht? Das war nur ich, meine Feder, meine Freiheit, mein Leid. Dieser Text muss beweisen, dass ich lebe, um zu schreiben. Ohne Wettbewerb. Ich werde gut genug sein. Ich bin gut genug. Ich bin gut genug. Gut genug. Ich bin gut genug. Gut genug. Gut genug. War das zu viel? Habe ich mich da blamiert? Ist mir jetzt peinlich. Habe ich da was ausgelöst? Etwa Unbehagen? Plötzlich stellt sich da eine Frage. Was mache ich zu meinem? Und was mache ich zu eurem Spaß? Welche Bemühung ist für Stolz? Und welche, um nach Anerkennung zu fragen?
Naja, das war das hier auf Radio Max Neo. Vielen Dank für den Text. Und wir haben eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen, die sich auch auf Slam-Texte bezieht. Nämlich, was macht für dich eigentlich einen guten Slam-Text aus?
Ja, ich habe mich schon gefreut auf die Frage. Ich bin
vorbereitet als einzige Person.
Und zwar, wenn man das jetzt tatsächlich im Kontext denkt von, ich vergleiche die Menschen so richtig schön auf der Bühne, wir sind vielleicht auf einer Meisterschaft, wir geben Jurywertungen, dann ist es für mich das Selbstbewusstsein, wenn man den Text vorträgt. Das heißt, wenn du von mir aus einen lyrischen Text hast, ich sehe das inzwischen ganz oft, dass man, das greife ich auch in diesem Text so ein bisschen auf, dieses Hi, das ist mein Text und der geht so und so und dann kommt so dieses, na, hast du ja auch gerade gedacht, dass ich langweilig bin. Gar nicht, weil ich jetzt unbedingt denke, dass alle Menschen, die das machen, langweilig sind, sondern weil das meistens auch so ein bisschen die Rückmeldung ist, weil man da nicht sofort gecatcht wird. Also ganz oft finde ich einfach, dass wenn Menschen unsicher wirken, dass das dem Text gleich so viel wegnimmt und das ist so schade meistens.
Das ist total spannend. Eigentlich müsste man mal so einen und denselben Text auf verschiedene Arten vortragen und dann vergleichen, wie das ankommt. Also
ich meine, Unsicherheit ist ja trotzdem was man nicht einfach abschalten kann, aber vielleicht sowas auch, ich dachte mir jetzt gerade sowas wie, dass man dahinter steht. So. Und das finde ich immer, das tut mir irgendwie immer weh, wenn Leute dann so ihren eigenen Text oder ihre Performance so runter machen. Also dieses, dass man zittert, dass man aufgeregt ist, so, das kommt ja irgendwann mit der Übung oder so. Dagegen kann man nicht so viel machen. So. Aber ich sehe voll den Punkt, dass man so davon prinzipiell überzeugt sein sollte von seinem Text.
Dass man dahinter steht, ja, genau. Ja. Und ist es, glaube ich, so, dass man sagen kann, dass die Wirkung fast wichtiger ist als der Text, oder? Wie seht ihr das, der Inhalt?
Manchmal wünschte ich es, wenn nicht so. Ja. Also gerade damals, als ich diese Lyrik geschrieben habe, habe ich echt gedacht, das kann doch nicht sein, ne? Aber es ist einfach so. Spoken Word Poetry Slam hat super viel mit der eigenen Person zu tun, hat super viel mit dem Auftreten zu tun.
Wenn ihr jetzt mal, das irgendwann auf der Bühne live sehen wollt und mitbekommen, wie sie auf euch wirkt, ihre Texte. Wo kann man dich denn bald mal sehen auf einer Bühne?
In der Gegend hier, Raum Franken.
Genau. Ich glaube, das Allernächste, das jetzt kommt, ist tatsächlich eben die Fränkische Meisterschaft in der Schwitterstadt, die wir schon angesprochen haben. Ansonsten, weil wenn wir tatsächlich in der nahen Umgebung bleiben, das Nächste, was mir so einfällt, ist in Lauf ein U20-Slam. Genau, der ist aber erst im November.
Und der tritt so auf, den...
Genau, den moderiere ich nur. Entschuldigung, den moderiere ich nur zusammen mit Jasmin Harms.
Ja, die Infos findet ihr auch auf der Website vom Kulturschockverein zum Beispiel. Die machen hier ganz viele Slams oder Kati Mock. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Monaten wieder und sagen Tschüss und haut rein.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive. Der Poetry Slam Talk auf Max Neo.